Ja, nach diesem beschwingten Vorspiel beginnen wir den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und vertrauen darauf, dass Gott in dieser Runde einfach da ist und zu uns spricht. Ich möchte am Anfang die Losung lesen des heutigen Sonntags. Die passt nämlich total gut. 7. Sonntag nach Trinitatis, da heißt die Losung im Psalm 22, bleibt nicht fern von mir, denn die Not ist so nahe und sonst habe ich niemand, der mir hilft. Und aus dem Neuen Testament, im 1. Korinther 10, heißt es, Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über das hinausgeht, was ihr ertragen könnt. Ja, heute wird es um das Thema Sorgen gehen. Und Sorgen ist sicherlich ein Thema, was wir alle kennen. Wir haben Sorgen, die begleiten uns über viele, viele Jahre hinweg. Sorgen um unsere Eltern, Sorgen um unsere Kinder, Sorgen um den Beruf, in den letzten Jahren zunehmend auch Sorgen um unsere Umwelt. Es gibt aber auch Sorgen, die kommen immer wieder neu auch ins Leben. Wenn ich an dieses Jahr denke, wir haben auf einmal Sorgen vor Kriegen hier in Europa. Wir haben aber auch zunehmend Sorgen, wie kommen wir vielleicht mit unserem Geld um angesichts der Tatsache, dass alles teurer wird. Und in der Situation greift mein Lieblingsvers oder einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel. Da heißt es nämlich im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und zwei Gedanken dazu. Zum einen, ja, Sorgen loslassen ist schon etwas, aber häufig holen uns die Sorgen ein. Und von dort aus finde ich das ganz befreiend. Wir dürfen die Sorgen ganz, ganz weit wegwerfen. Das ist das eine. Und das andere dann natürlich die Zusage, dass Gott für uns selber sorgt. Und was gibt es Besseres, als Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, für uns sorgt? Und mein großer Wunsch ist, dass wir diese Verheißung in unserem Leben wirklich ganz praktisch erfahren und einfach damit dann eben auch leben können, dass wir das wissen. Und das heißt nicht, Gott nimmt euch eure Sorgen dann alle weg, aber er sagt, er sorgt für uns. Und diese Zusage, da möchte ich drauf bitten. Und insofern, ja, noch einmal ganz herzlich willkommen. Natürlich diejenigen, die hier vor Ort sind, aber auch diejenigen an den Endgeräten. Viele noch im Urlaub möglicherweise. Ist ja der letzte Feriensonntag. Man sieht das auch noch an der Deko. Noch nach wie vor ferienmäßig dekoriert. Und insofern, ja, herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Und ich bin gespannt, was wir hier zu diesem Thema heute noch hören werden. Und Martina wird jetzt mit uns beten.
Ja, lasst uns aufstehen für die es möglich ist. Lieber Gott und Vater, du bist treu und du sorgst. Unsere Sorgen sind bei dir aufgehoben. Und wir danken dir dafür, dass wir uns in diesem Gottesdienst wirklich vor dir versammeln dürfen. Dass wir in dein Angesicht kommen dürfen, dass wir zusammen sind. Danke, dass du mit deinem Segen heute hier bist, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Da bist du mitten unter ihnen. Hab herzlich Dank dafür. Herr, wir stellen uns unter deinen Segen für diesen Gottesdienst. Amen.
Amen.
Bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Lebens, auch wenn wir manches nicht versteht. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung. Friedens in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel. Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte.
Ja, mit Brille und Hörgerät und so ist das Maske manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ich möchte gerne der Gemeinde einiges bekannt geben. Die Ferien gehen zu Ende. Für Judith und Lasse beginnt ein kurzer Urlaub, anderthalb Wochen. Von morgen bis zum 10.8. sind sie unterwegs. Bei Anliegen, die ihr habt, ist die Gemeindeleitung, die ist nämlich mittlerweile wieder vollständig hier in Dortmund, dann Ansprechpartner. Ansonsten habe ich nicht allzu viel anzusagen, das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass wir noch im Urlaub sind. Besonders möchte ich aber hinweisen auf die Mail, die Danja Kräuter geschrieben hat, nämlich zur Mini-Schäfchen-Spielgruppe. Die beginnt am Freitag 16:30 bis 17:30. Früher hätte man es auch Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Treffen genannt. Aber es geht einfach darum mit kleinen Kindern und ich denke, das ist eine tolle Möglichkeit, auch Nachbarn einzuladen, die vielleicht in der gleichen Situation sind und vielleicht dann auch hier in diesem Rahmen auf der einen Seite die Kinder gut beschäftigt zu wissen, aber auf der anderen Seite auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Von daher das finde ich das prima, dass wir diese Aktivität wieder hier haben. Bitte? 12. Oh, Mail stand noch, okay, alles klar. Dann ist es am 12.8., dann ist es noch eine Woche, aber Vorfreude ist die beste Freude. Und möchte auch hinweisen, jetzt schon, auch das ist dann in 14 Tagen, den Segnungsgottesdienst. Früher hatten wir das mehr so als Einführungsgottesdienst in die Schule gesehen, aber es gibt auch viele andere, die mit neuen Aufgaben beginnen und die können wir dann eben auch hier segnen. Also Segnungsgottesdienst in 14 Tagen am 14. August. Ich habe eben nur einen Kollektenbeutel gefunden, deshalb werden wir die Kollekte nicht jetzt einsammeln, sondern hinten am Ausgang nach dem Gottesdienst. Haltet schon mal Geld hierfür bereit, das ist für Anliegen der Gemeinde. Und diejenigen, die an den Endgeräten sitzen, die haben ja die Möglichkeit, dann das auch zu überweisen oder über PayPal dann die Kollekte auch uns zukommen zu lassen. Okay, so viel die Ansagen, die wir hier der Gemeinde heute bekannt geben wollen.
Ich gebe dir mal die Maske.
Dankeschön. So.
Ja, Judith wird predigen zum Thema Don't Worry, Be Happy. Total spannendes Thema. Wir haben das auch schon von Norbert gehört. Es gibt so viele Sorgen, Belastungen, die uns den Alltag... Ah, da hinten sind die anderen Kollektenbeutel.
Machen wir trotzdem am Ende.
Ja, es gibt so viele Sorgen, die uns belasten. Und manchmal ist es wie... Ja, es gibt so viele Bilder auch dafür. Es gibt das halbleere Glas. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, naja gut, da gibt's einen blöden Spruch. Aber manchmal sieht man auch die Waage vor sich. Und das Leben ist so eine Waage. Und als ob immer mehr darauf kommt, immer mehr Lasten, immer mehr schwere Steine, die Waagschale so nach unten treibt oder unten drückt. Und ja, gibt's das, muss man happy sein? Darf man worry sein? Ich bin gespannt, wie Judith Eggers diese Frage beantwortet in ihrer Predigt. Judith, danke, dass du jetzt zu uns kommst und sprichst.
Genau, don't worry, be happy mit einem Fragezeichen ist heute das Thema. Das Thema über die Predigt, der Abschlusspredigt unserer Predigtreihe zum Philipperbrief. Wir haben 4 Sonntage lang heute den 4. zum Philipperbrief gepredigt. Zu jedem Kapitel gab es eine Predigt, heute eben zum Abschlusskapitel. Und Paulus hatte in diesen Kapiteln den Philippern, an die er den Brief ja geschrieben hat, einiges für ihren Glauben mitgegeben. Ausgehend vom Philipper-Hymnus, der in der Mitte des Briefes stand, im 2. Kapitel, der das Leben und Wirken Jesu beschrieben hat und anhand dessen Paulus versucht hat, den Gläubigen ihm etwas mitzugeben. Jetzt kommt er mit seinem Brief zum Schluss, fasst nochmal einiges zusammen und gibt den Philippern dann eben auch einige letzte Ratschläge für ihren Glauben und für ihr Leben. Und unter anderem gibt er ihnen folgende Ratschläge in den Versen 6 bis 9. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. So viel zu einigen letzten Ratschlägen, die Paulus an die Gemeinde eben verfasst hat. Und diese letzten Ratschläge, diese Verse hier, beginnen mit der Aufforderung, macht euch um nichts Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Ehrlich gesagt habe ich mich beim ersten Lesen dieses Textes gefragt, was Paulus sich dabei gedacht hat. Wie es den Philippern auch dabei gegangen ist, als sie das gehört haben. Das war ja damals so, dass die Briefe, die dann angekommen sind in der Gemeinde, vermutlich vorgelesen wurden. Die hatten noch keinen Beamer, da konnte das nicht angeworfen werden. Es wurde vorgelesen, die Gemeinde hat zugehört. Und ich stelle mir das so vor, wie die Philipper da saßen und dieser Satz vorgelesen wird, macht euch um nichts Sorgen, und sie sich erstmal so ein paar Blicke zugeworfen haben. Echt jetzt, Paulus? Das ist dein Ratschlag? Ja, okay, dann machen wir uns jetzt ab jetzt einfach keine Sorgen mehr. Puff, sie sind weg. Denkt Paulus wirklich, dass die Philipper einfach so aufhören können, sich zu sorgen? Denn Sorgen hatten sie ja bestimmt. Sorgen gehören zum Menschsein, zum Leben irgendwie dazu, bei den Philippern damals und bei uns heute ja auch. Und nicht alle Sorgen sind ja auch schlecht, oder? Manche Sorgen können ja auch einen Zweck erfüllen. Vielleicht bin ich auf alle Eventualitäten vorbereitet, weil ich darüber nachgedacht habe, was alles schiefgehen kann. Oder ich bin vorsichtig, ich sorge vor, ich durchdenke Situationen. Das kann ja auch hilfreich sein. Aber natürlich gibt es neben diesen hilfreichen Sorgen auch Sorgen, die es eben nicht sind. Und ich denke, dass jede und jeder von uns Sorgen von beiden Sorten kennt. Solche, die uns vielleicht helfen, uns unterstützen im Alltag und solche, die uns wirklich belasten und die wir am liebsten nicht hätten. Ob das private sind, um die Gesundheit von mir, von meinen Lieben Sorgen um meine Kinder, Sorgen um die Probleme von Freundinnen oder auch einfach alltägliche Sorgen um die Aufgaben im Job, im Haushalt, im Alltag. Vielleicht aber auch größere, umfassendere gesellschaftliche Sorgen. Die Zukunft, das Klima, die Pandemie, der Krieg. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Dieser Aussage stimmen sehr viele junge Menschen in Deutschland zu. Es gab eine Umfrage letzten Herbst, im Herbst 21, und da haben 86% der 14- bis 24-Jährigen gesagt, ja, ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Weit über drei Viertel der jungen Menschen. Und weniger als 10% gehen davon aus, dass ihre Kinder es einmal besser haben werden als sie selbst. Als Gründe für ihre Sorgen wurden unter anderem genannt die Klimakrise, das Bildungssystem, soziale Gerechtigkeit. Der Ukraine-Krieg hatte damals noch gar nicht in diesem Ausmaß, wie wir ihn jetzt haben, begonnen. Und das sind teilweise Dinge, die uns herausfordern und motivieren können, etwas zu tun, uns einzusetzen für Gerechtigkeit, fürs Klima. Aber in vielem sind wir auch hilflos und ohnmächtig, sind entweder auf das Handeln von anderen angewiesen oder haben gar keine Handhabe. Hilft diesen Jugendlichen, diesen jungen Menschen, hilft den Menschen, die Sorge haben, die vielleicht sogar Sorgen haben, wo sie gegen sie gar nichts machen können, hilft denen die Aufforderung, macht euch um nichts Sorgen? Für mich klingt das zu sehr nach Don't worry, be happy in so einem Laissez-faire-Stil. Mach dir einfach keinen Kopf. Lass doch einfach das Grübeln. Das wird schon. Kopf hoch. Sei optimistisch, alles halb so wild. Wenn mir das gesagt wird, wenn ich tief in Sorgen stecke, dann fühle ich mich nicht ermutigt, sondern ich fühle mich nicht ernst genommen. Hinter dieser Einstellung, don't worry, be happy, steckt so der Gedanke, dass Sorgen nicht sein müssen oder auch nicht sein dürfen. Und dass man sie ganz einfach loswerden kann durch positives Denken. Und diese Einstellung begegnet dir durchaus auch unter gläubigen Menschen. Manchmal auch mit der Erwartung, dass Sorgen gerade unter Christinnen und Christen eher nicht sein dürfen. Dass Sorgen vielleicht sogar ein Ausdruck von fehlendem Gottvertrauen sind. Denn wenn ich Gott wirklich vertrauen würde, würde ich mich ja nicht sorgen, oder? Wenn ich wirklich daran glauben würde, dass er alles in der Hand hat, also auch mich, dann muss ich ja keine Angst haben. Sorgen können mit unserem Vertrauen in Gott zusammenhängen. Aber häufig gibt es sehr viele unterschiedliche Gründe, warum sich ein Mensch Sorgen macht. Und gerade den Menschen, die sowieso schon zu Sorgen neigen, vielleicht ihre Persönlichkeit oder ihre Prägung, denen hilft es nicht, wenn man ihnen sagt, dass sie nur positiv denken sollen oder einfach Gott mehr vertrauen sollen. Dann haben sie nämlich noch eine Sorge mehr, nämlich, dass sie sich nicht anstrengen oder dass sie nicht genug vertrauen. Und jemand, der zu Sorgen neigt, dem fällt es vielleicht auch grundsätzlich schwer, zu vertrauen, ob es anderen Menschen ist oder Gott. Ob also jemand viel oder wenig Sorgen hat, ob sich jemand viel oder wenig den Kopf zerbricht oder er viel oder wenig Angst um die Zukunft hat, das hat nicht immer nur mit unserer Gottesbeziehung zu tun, sondern eben auch mit Persönlichkeit, mit dem, wie wir gelernt haben, aufs Leben zu schauen oder auch wirklich einfach mit einer schwierigen Situation, in der wir stecken. Zum Beispiel Krankheit oder finanzielle Not. Und deswegen ist es erst einmal wichtig, dass Sorgen erst einmal zugelassen werden dürfen und da sein dürfen. Sorgen gehören erstmal dazu. Das heißt aber nicht, dass man sich ihnen ergeben muss, dass man ihnen vollkommen ausgeliefert ist, sondern es gibt Wege, mit ihnen umzugehen. Und ein Weg, damit umzugehen, schlägt Paulus hier vor. Er bleibt nicht dabei, dass ihr sagt, macht euch einfach keine Sorgen, fertig, sondern er zeigt einen Weg auf, wie man sich verhalten kann. Er schreibt dann weiter in Vers 6, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Sorgen belasten, Sorgen können niederdrücken und lähmen und wir müssen sie auch nicht wegdrücken oder versuchen, immer fröhlich und optimistisch zu sein, aber es gibt Wege, mit ihnen umzugehen. Und ich lese hier in Paulus Worten die Aufforderung, erst einmal bleib mit deinen Sorgen nicht alleine. Sprich sie aus. Erzähl sie jemandem, ob einem anderen Menschen, aber auch und gerade erzähl sie Gott. Vielleicht kennt ihr so Sorgenfresser. Das sind so kleine Kuscheltiere, die manchmal Kindern gegeben werden, manchmal auch sorgenvollen Erwachsenen. Die haben dann einen Reißverschluss da, wo sie den Mund, glaube ich, haben oder unter dem Mund. Und die Idee ist, dass du deine Sorgen aufschreibst und in den Sorgenfresser reinstopfst und er sie dann eben auffrisst. Und die Produzenten vom Sorgenfresser, die werben damit, nicht, dass damit gleich alle Probleme gelöst sind, aber ein erster Schritt ist getan. Ein erster Schritt zu erzählen, was dich bedrückt. Das in Worte zu fassen, im Reden oder im Schreiben, vielleicht sogar auch im Singen, vielleicht es in Bilder zu fassen, das, wovor du Angst hast, was du dir ausmalst. Teil deine Sorgen mit Gott. Das macht nicht alles direkt besser. Das löst vielleicht auch nicht den Grund deiner Sorgen. Aber vielleicht erleichtert es schon einmal. Und vielleicht ordnet sich beim Erzählen auch schon einiges. Für dieses Ordnen hat Paulus einen weiteren Vorschlag. Er erwähnt drei verschiedene Anliegen, mit denen wir uns an Gott wenden können. Mit Bitten, mit Flehen und mit unserem Dank. Dass er so drei ganz verschiedene Anliegen nennt, das ist erst einmal die Zusage, dass wir mit allem, was uns beschäftigt, zu Gott kommen können. Mit unserer Freude, unserer Trauer, unserer Hoffnung, unserer Enttäuschung, alles hat bei Gott seinen Platz. Aber ich sehe in dieser Aufzählung auch noch etwas mehr. Ich sehe darin die Möglichkeit, meine Gedanken zu ordnen. Manchmal können Sorgen so groß werden, dass man nichts anderes mehr sieht. Ich kenne das von mir, dass wenn ich mich in eine Sorge reinsteigere, ich richtige Scheuklappen kriege. Ich sehe dann nichts anderes mehr als das, worum ich mich sorge. Ich sehe nur noch den schlimmsten Aussagen, ich sehe nur noch das, was schiefgehen kann, was schlimm wäre. Und ich bin nicht mehr in der Lage, andere Ausgänge oder andere auch Lebensbereiche zu sehen. Und wenn uns unsere Sorgen so einkesseln und wir in so Gedankenstrudeln feststecken, der uns immer weiter nach unten treibt, dann kann es helfen, wirklich eine Gebetskategorie nach der anderen abzuarbeiten, weil es erst einmal ordnet und weil es die Perspektive öffnet. Du darfst mit Flehen auch beginnen. Erzählen, was dich bedrückt, was du brauchst, was dir wehtut, wo du Erleichterung und wo du Veränderung brauchst. Deine Lasten hervorholen und abladen. Du darfst dir dafür auch Zeit nehmen. Du darfst dabei traurig und wütend sein und das alles mit Gott teilen. Und dann belass es vielleicht nicht dabei, sondern weite deinen Blick auf andere und bitte für Menschen um dich herum. Für deine Freundinnen, deinen Partner, deine Kinder, deine Kollegen. Weite deinen Blick auf vom Leben, von deiner Situation auf dein Leben, auf andere Lebensbereiche und andere Menschen in deinem Leben und auf ihr Leben. Und nimm andere mit hinein. Bring auch sie vor Gott. Und dann weite deine Perspektive vielleicht sogar noch ein Stück mehr. Zoom noch ein Stück weit heraus und versuche zu danken für das, was du Gutes erlebt hast, was du gelernt hast, was dir Hoffnung gibt, worauf du dich freust, für alle, die dir nahestehen, die dir helfen, an denen du Freude hast. Das Schöne an diesem Dreiklang finde ich, es ist nicht einfach, sieh doch das Gute in deinem Leben oder denk nur positiv, sondern es erlaubt das Flehen. Es erlaubt das Klagen, es erlaubt auch das Bitten, aber es gibt auch dem positiven Raum. Es gibt ihm seinen Platz, den es hat neben anderen Dingen. Und diese Schritte bewusst zu gehen, das kann helfen, das eigene Leben in einem größeren Rahmen zu sehen, den Tunnelblick abzulegen und mehr zu dem zu sehen, von dem zu sehen, was ja wirklich da ist. Vielleicht gibt's auch noch mehr Schritte, die du im Gebet dann gehen kannst. Paulus hat dir sicher nicht alles aufgezählt, was man tun kann. Vielleicht gehört für dich noch eine Zeit der Stille dazu. Die Zeit zu hören, vielleicht zu klagen, vielleicht zu singen, vielleicht auch mal einen Witz zu erzählen. Man kann ganz unterschiedliches ausprobieren. Und alles hat bei Gott seinen Platz. Vielleicht hast du auch nicht immer etwas für alle unterschiedlichen Schritte. Auch das ist in Ordnung. Manchmal ist die Zeit nur zu flehen. Manchmal nur zu bitten und manchmal nur zu danken. Aber bewusst unterschiedliche Haltungen anzunehmen, das kann helfen, Sorgen eben im größeren Rahmen zu sehen, das größere Bild zu betrachten, mehr zu sehen als die Sorgen. Und vielleicht werden sie so schon etwas kleiner. Vielleicht gibt das auch schon neue Kraft und neue Hoffnung und vielleicht auch neue Perspektiven. In dieser Richtung verstehe ich auch das, was in Vers 8 und 9 steht. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht und rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Paulus schreibt diese Sätze ja ziemlich am Ende des Briefs und er erwähnt hier nicht nochmal konkret, was er denn damit meint mit den Dingen, die wahr und achtenswert sind, die gerecht sind, die gut sind, was denn diese Botschaft ist. Das, was er damit meint, hat er in den Kapiteln davor erzählt, hat er davor geschrieben. Er fasst das hier nochmal zusammen. Das, was ich euch mitgegeben habe bisher, darauf sollt ihr schauen, danach sollt ihr euch richten. Er hatte die Gläubigen zum Beispiel immer wieder ermahnt, miteinander liebevoll und fürsorglich umzugehen. Er hatte sie darauf verwiesen, dass zum Glauben auch Leid dazu gehören kann, aber dass er sich trotzdem lohnt. Er hatte geschrieben, dass die Kraft des Glaubens auch mit Übernatürlichem zu tun hat. Und er hatte geschrieben, dass vor allem anderen zählt, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus den Tod überwunden hat, dass wir gerettet, geliebt sind, dass wir frei davon sind, uns selbst beweisen und retten zu müssen, dass Jesus uns gedient hat und weiter dient und Gott nun in uns sein Werk weiterführt. Und in all dem hat er den Gläubigen gezeigt, dass sie Teil sind von Gottes Geschichte. Dass sie Anteil an dem haben, was er mit der Welt und mit den Menschen tut. Dass sie Anteil an dem haben, was er in Jesus getan hat, an dem, was er weiter mit der Welt vorhat. Er zeigt ihnen, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen und was durchträgt, auch dann, wenn es schwierig wird. Und das ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Und mit dem sollen die Gläubigen sich beschäftigen. Das sollen sie im Blick behalten. Damit sollen sie sich füttern. Weil das, womit sie sich beschäftigen, das, worauf sie ihren Fokus setzen, dass das auch ihr Denken und ihr Verhalten und ihr Fühlen prägen wird. Und auch das kann helfen, mit Sorgen umzugehen. Die Zusage, dass auch wenn unser Leben nicht ohne Leid bleiben wird, wir Teil von Gottes Geschichte sind, Anteil haben an seiner Liebe, an seiner Hoffnung und er mit uns durch unser Leben geht. Er dich und mich begleitet. Er dich und mich gebraucht. Er dir und mir gedient hat und weiter dient und er mich und dich sieht, liebt, tröstet und trägt. Das ist so die Botschaft, das ist die Hoffnung und die Perspektive, die Paulus den Gläubigen mitgeben möchte und sie uns auch heute zugesagt wird. So wie im Bild der Waage, was Martina gerade gesagt hat, das, was uns belastet, verliert nicht unbedingt an Gewicht. Es wiegt immer noch schwer. Aber in Jesus gibt es vielleicht ein Gegengewicht. Ein Gegengewicht, das es leichter macht, es zu tragen. Das es auch überwiegt und das verhindert, dass wir von diesem Gewicht erdrückt werden. Und etwas, was so auf der Seite Gottes auf die Waagschale kommt, das erwähnt Paulus in Vers 7. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Paulus ist der Überzeugung, dass die Gläubigen Frieden erleben können, auch in den Sorgen, die sie umtreiben. Und der Frieden, von dem er spricht, ist dabei zunächst erstmal kein äußerlicher, kein politischer oder zwischenmenschlicher, es ist erstmal innerlicher Frieden. Und ich habe eine tolle Beschreibung dessen gefunden bei Dietrich Bonhoeffer, der über den Frieden Folgendes schreibt. Der Friede Gottes ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft, wie Paulus schreibt. Der Friede Gottes ist die Treue Gottes, unserer Untreue zum Trotz, auch dann, wenn wir nicht vertrauen können. Im Frieden Gottes sind wir geborgen, behütet und geliebt. Freilich, er nimmt uns unsere Sorge, unsere Verantwortung, unsere Unruhe nicht völlig ab. Aber hinter all dem Treiben, hinter all den Sorgen ist der göttliche Friedensbogen aufgegangen. Wir wissen unser Leben getragen und in Einheit mit dem ewigen Leben Gottes. Der Friede Gottes ist die Wirklichkeit Gottes, die trotz allem, was um uns herum passiert, aufgeht und wahr wird in uns. Ein Moment der Ruhe, ein inneres Heilwerden, eine Gewissheit, ein Geschenk, das wir uns nicht erarbeiten oder das wir nicht herbeizwingen können, das wir suchen und erbitten und empfangen können. Und das Wichtige dabei ist, dass es nicht irgendein Frieden ist. Das betont Vers 9 noch einmal, wo diese Zusage etwas anders formuliert ist. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Der Friede Gottes ist uns zugesagt, weil der Gott des Friedens bei uns ist. Diesen Frieden kann Paulus nicht unabhängig von diesem Gott denken. Von diesem Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Nicht umsonst wird Jesus auch Immanuel genannt. Gott ist mit uns. Und diese Zusage verkörpert Jesus eben, dass wir nicht alleine sind, dass Gott mitgeht und dass er uns durch seinen Geist auch begegnet und verändert und so auch Frieden schenken kann. Dieser Friede, diese Zusage des Friedens ist leider kein Automatismus, dass wir diesen Frieden immer erhalten, wenn wir beten oder uns an Gott wenden. Es ist auch kein Verbot, aufgewühlt, hoffnungslos oder traurig zu sein. Aber es ist ein Angebot, dich in jeder Lage an Gott zu wenden, ihm dein Innerstes hinzulegen, im Vertrauen, dass er damit umzugehen weiß und dass bei ihm auch Frieden zu finden ist. Und ja, dieser Friede ist erst einmal innerlich, aber dabei muss es nicht bleiben. Der Friede Gottes, so wie er in der Bibel beschrieben wird, ist auch immer so gedacht, dass, wenn wir ihn geschenkt bekommen, er auch Impulse und Kräfte freisetzt, die wir dann an unsere Umgebung weitergeben. Zum Beispiel, indem wir dann auch für andere zu Friedensbringern werden. Denn Gott wirkt ja nicht nur durch seinen Geist in unserem Inneren, er wirkt auch durch unsere Mitmenschen an uns und durch uns an unseren Mitmenschen. Und darum ist gerade in Zeiten von Sorgen und von Ängsten der Zusammenhalt und die Gemeinschaft so wichtig. Menschen, denen wir erzählen dürfen, wie es uns geht und denen wir auch sagen dürfen, was uns gerade helfen würde. Ob wir gerade zuhören brauchen oder einfach nur jemanden, der für uns da ist. Ob wir Gebet brauchen oder vielleicht auch praktische Hilfe. Vielleicht auch den Zuspruch von Segen und vom Frieden Gottes. Das muss die betroffene Person selber sagen, was sie braucht. Wenn du keine Kraft hast, wenn dich Sorgen erdrücken und wenn du den Frieden Gottes einfach nicht finden kannst, dann bleib damit nicht alleine. Wende dich an Gott, wende dich auch an deine Mitmenschen. Erzähl anderen davon. Vielleicht Freundinnen oder Freunden, vielleicht Vertrauten in der Gemeinde, vielleicht auch uns Pastoren in der Seelsorge. Bleib damit nicht alleine. Und wenn du Kraft hast, wenn du gerade den Frieden in dir spürst, wenn du ihn gerade erlebt hast, dann ermutige dich, dass du andere mitträgst. Dass du nachfragst, was gebraucht wird, dass du mitdenkst, mithilfst, dass du mitbetest, sodass wir aneinander auch die Zusage Gottes erleben. Es gibt übrigens Situationen, da braucht es neben dem Gebet zu Gott, neben der Bitte um Gottes Frieden und neben der Hilfe aus dem Umfeld auch professionelle Hilfe. Es gibt Sorgen und belastende Situationen, die Überhand nehmen und einschränken. Es gibt sowas wie Angststörungen, Zwangsgedanken, Panikattacken, es gibt Depressionen, wie überall auch in Gemeinden und untergläubigen Christinnen und Christen. Und wenn du den Eindruck hast, dass deine Ängste und Sorgen und negativen Gedanken Überhand nehmen und dich wirklich in deinem Alltag einschränken, dass es einfach zu viel wird, dann ist es gut, die Hilfe zu suchen. Erzähl jemandem davon, den du vertraust, und vielleicht könnt ihr gemeinsam nach Hilfe suchen, zum Beispiel auch in einer Therapie. Da sind Personen, die dir helfen können. Ich bin da keine Expertin, ich habe nicht Psychologie studiert. Ich kann nur darauf verweisen, dass es Expertise gibt, an die man sich wenden kann. Und dass es gut ist und in Ordnung ist und manchmal auch nötig ist, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch bei Profis. Das ist kein Zeichen von zu geringem Gottvertrauen. So wie wir bei einem gebrochenen Bein zum Arzt gehen, tun wir es auch bei einer kranken Seele. Und Gott wirkt und heilt und hilft auf zahlreiche Arten und Weisen, auch durch Medizin, auch durch Wissenschaft und Profession. Und wir sollten nicht scheu sein, die Hilfsangebote, die es gibt, auch in Anspruch zu nehmen. Den Frieden Gottes, der uns zugesagt ist, den sprechen wir uns häufig auch als Segen zum Ende des Gottesdienstes mit diesen Worten aus Vers 7 zu. Und dabei sagen wir, ich mache das häufig, es ist mein Lieblingssegen, den ich immer spreche, aber ich sage das oft in Wunschform. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne. Das ist ja ein Wunsch. Und natürlich können wir das einander auch immer nur wünschen. Wir können das nicht machen. Aber interessanterweise steht wörtlich eigentlich da, der Friede Gottes wird euch bewahren. Und Paulus war also sehr zuversichtlich, dass Frieden möglich und wirklich ist. Dass wir den wirklich erleben können. Und das ist für mich so eine Erinnerung, ernsthaft darauf zu hoffen. Mich mit meinen Sorgen wirklich an Gott zu wenden und seinen Frieden wirklich zu erwarten. Und ich bete und wünsche für dich und mich, dass wir diesen Frieden erleben. Der alle Vernunft, alle Gedanken, alle Argumente und auch alle Umstände und Sorgen übersteigt. Amen.
Vielleicht nochmal der Hinweis, auch wenn das jetzt in den Ferien pausiert, dass wir ja verschiedene Formen haben, auch zusammenzukommen zum Beten. Wir haben letzte Woche von der Gebetshausinitiative hier im Gebetsraum gehört, mittwochs. Wir haben das Gebet für den Frieden donnerstags und wir haben das digital stattfindende Gebet für die Gemeinde und die Welt am Freitag. Jetzt aber wollen wir uns eine Zeit nehmen, Gott zu loben und aber auch zu beten. Wir wollen nach dem ersten Lied eine Gebetsgemeinschaft haben, die genau diese drei Elemente oder sogar die vier Elemente, von denen Judith sprach, eine Zeit der Ruhe, damit werden wir dann nämlich anfangen und dann danken, bitten und auch flehen haben können. Diejenigen, die jetzt an den Endgeräten sitzen, die werden dann wenig verstehen, weil wir die Gebete vom Platz aus halten, aber auch hier die Bitte, möglichst laut zu beten. Aber die an den Endgeräten, die werden einfach nur diese Folie sehen und dann eben Gelegenheit haben, für sich dann auch zur Ruhe zu kommen und sich an diesen drei Elementen, sag ich mal, lang zu hangeln. Jetzt aber loben wir Gott mit dem ersten Lied und dann kommt die Gebetsgemeinschaft.
Das erste Lied ist das Angebot Gottes, was wir uns gegenseitig zusingen wollen. Lege deine Sorgen nieder.
In meiner Hand lege sie. lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.
Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt.
Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand.
Ja, lieber Gott, ich bitte dich, dass der Christliche auf die Zeiten nicht ausbreitet. Es herrscht im Augenblick ein fürchterlicher Wirtschaftskrieg. Da kommen Leute beim Sion. Es kann kein Korn mehr oder wenig Korn transportiert werden. Menschen werden erschossen, junge Menschen werden erschossen. Der Krieg geht immer weiter, immer weiter. Bitte, lieber Gott, lass uns aufhören zu verhandeln. Lass uns nicht ausbreiten, nicht dass die NATO sich verhandelt. Nicht, dass der aus der Winterbühne am Weltkrieg entsteht. Lass auch den Wirtschaftskrieg aufhören. Aus dem Wirtschaftskrieg kann schnell ein richtiger Krieg sein. Bitte, lieber Gott, lass es geschehen.
Herr, ich möchte dich für die Menschen bitten, die verzweifelt sind, die wirklich nicht weiter weiß, wissen, dass du ihnen vielleicht auch die richtige Adresse zeigst, wo sie Hilfe bekommen können. Dass du ihnen auch durch andere Menschen, durch Profis und so weiter, einfach aus dieser Krise, aus dieser Verzweiflung wieder raushelfen kannst. Leite du die, du sie dabei.
Herr Vater, viele in dieser Welt verstehen ja auch nicht, warum beispielsweise dieser Krieg so ist und viele andere Kriege und Hungersnöte und so. Aber wir wollen dir wirklich vertrauen, dass du der Herr dieser Welt, deine Erde, deine Welt auf der Hand hast und dass du einfach weißt, deinen Weg einfach vorgezeigt hast. Ich möchte aber auch danken für all die Verheißungen, die wir haben dürfen, mit unseren Sorgen, mit uns umgehen zu können, dass wir sie dir sagen dürfen, dass wir sie auf dich werfen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass unsere Gebete nicht vergeben sind und hier an der Decke enden, sondern dass du sie hörst und dass du einfach Gutes mit uns vorhast. Ja, mach Dank für deine Treue und für deine Liebe zu uns. Amen.
Wir wollen die Gebetsgemeinschaft mit dem Psalm 23 abschließen. Ich lade dazu ein, wem es möglich ist, aufzustehen und gemeinsam diesen Psalm zu lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit.
Auch wenn ich wandere in der Zelle des Todesschatzes, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und du bereitest vor mir ein Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haus mit grünem Salz, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen. Und ich gehe zurück ins Haus.
wie die dunkelste Tiefe im Ozean, wie der Abgrund, in den ich nicht sehen kann, wie die Weite der Sterne im tiefen All, schwerelos, doch gehalten im freien Fall. Ich erschrecke und ich staune, ich verneig mich und ich glaube, du bist der ganz andere, über alles Erhabene. Du stehst hinter Zeit und Raum, ich bete dich an. Zeit und Raum, ich bete dich an, ich bete dich an. Wie ein heiliger Raum einer fremden Welt, auf der Schwelle zur Tür, die verschlossen bleibt. Eine Weisheit, die tiefer als Denken reicht. Wir gewinnen und alles verlieren zugleich. Ich erschrecke und ich staune. Ich verneig mich. Ich bete dich an, du bist der ganz andere, unter allem Verborgene, inmitten von Zeit und Raum. Ich bete dich an,
ich bete dich an.
Ich bilde mir nicht ein, dich ganz zu sehen. Du bist der ganz andere, über alles Erhabene. Du stehst hinter Zeit und Raum, ich bete dich an. Du bist der ganz andere, unter allem Verborgene. Von Zeit und Traum, ich bete dich an. Du bist der ganz andere, über alles Erhabene. Du stehst hinter Zeit und Traum, ich bete dich an. Du bist der ganz andere, unter allem Verborgene. Ich bete dich an, ich bete dich an.
Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen.
Fels der Zeit, der immer war und immer bleibt. Wer außer dir ist hoch erhaben? Wer ist dir gleich? Niemand und nichts. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und alles sein.
Er ist wie du, ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt. Wer außer dir ist hoch erhaben? Wer ist dir gleich? Niemand und nichts. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich allein, du sollst mein Ein und alles sein. Ich sing so laut ich kann, und wenn nicht ich wär dann, niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Mit allem, was ich bin, geb ich mich dir ganz hin. Niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Ich sing so laut ich kann, und wenn nicht ich wär da,
direkt stehen bleiben. Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Amen.
Habt einen schönen Sonntag.
Ja, einen schönen Urlaub. Und ansonsten den Fußballfans, den Damenfußballfans, ein schönes Spiel heute. Und denkt an die Kollekte am Ausgang. Ganz herzlichen Dank.